Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt abonnieren und bewerten. Galaktische Grüße. Ich bin Marvin. Und in dieser Folge erzähle ich dir von den Providence-Klasse-Zerstörern. Möge die Nacht mit dir sein. Der Inhalt dieser Folge ist Kanon. Die Raumschiffträger bzw. Zerstörer der Providence-Klasse wurden während der Klonkriege von der Konföderation unabhängiger Systeme eingesetzt. Die bekanntesten Schiffe dieser Klasse waren zum Beispiel die Unsichtbare Hand, das Flaggschiff von General Grievous, und ihre Schwesterschiffe, die Lucid Voice und die Colicoid Swarm. Damit du vielleicht ein Bild vor Augen hast, die Unsichtbare Hand und damit das beste Beispiel für einen Raumschiffträger bzw. Zerstörer der Providence-Klasse war das Schiff, auf dem Count Dooku in Episode 3 vorgeblich Kanzler Palpatine gefangen gehalten hat und das von Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker gestürmt wird, um Count Dooku zu besiegen und den Kanzler zu befreien. Es ist auch das Schiff, was dann über Coruscant abstürzt. Insgesamt wurden die Schiffe der Providence-Klasse dazu genutzt, die Flotte der Separatisten zu unterstützen und dienten wegen ihrer hohen Kampfkraft oft als Kommandoschiffe. Während des Krieges wurde zudem eine weitere Variante der Providence-Klasse eingeführt. Diese Produktionslinie von modifizierten Schiffen, die in etwa doppelt so groß waren wie die ursprüngliche Variante, wurde Providence-Klasse Dreadnought genannt. Beschreibung: Äußeres und Aufbau. Das Signal kommt genau von dort, von der Aussichtsplattform oben in diesem Turm. Obi-Wan Kenobi. Verglichen mit anderen viel genutzten Schiffen wie zum Beispiel Munificent-Klasse Sternenfregatten oder Recusen-Klasse Zerstörern, die sich durch einen fragil anmutenden Aufbau auszeichneten, waren Schiffe der Providence-Klasse um einiges massiger. Der Raumschiffträger-Zerstörer der Providence-Klasse war ein 1088 Meter langes Schiff mit einer Breite von 198 Metern und einer Höhe von 347 Metern, also ein ziemlicher Klotz. Der Korpus der Schiffsklasse mündete in einen spitz zulaufenden Bug, der sich auch für Rammmanöver eignete. Die Hülle des Schiffes war wie ein Großteil der Schiffe, die in der Flotte der Separatisten dienten, grau gefärbt und trug an der Oberseite die Insignien der Konföderation unabhängiger Systeme. Auffallend waren die überall am Rumpf befestigten Antennensysteme und die beiden auslaufenden Aussichtstürme, die am Heck jeweils nach oben und nach unten strebten. Im hinteren Bereich befanden sich die Hangars, in denen mitgeführte Raumschiffe untergebracht waren. Durch den modularen Aufbau der inneren Komponenten wurden viele Modifikationsmöglichkeiten ermöglicht. So konnte der Hangar um ein Vielfaches erweitert werden, sodass er sich durchgängig von der Steuerbord- bis zur Backbordseite erstreckte, was eine gängige Modifikation darstellte. Die modulare Bauweise erleichterte außerdem die Wartung der Schiffe. Am Bug des Schiffes befand sich die Kommandobrücke, die durch eine Reihe Fenster eine halbrunde Sicht auf den vor dem Schiff liegenden Raum bot. Des Weiteren befand sich oberhalb des Hangars eine weitere Brücke, die hauptsächlich für die taktischen Angelegenheiten während eines Kampfes genutzt wurde. Die Hauptsensorantenne des Zerstörers befand sich unmittelbar vor der Brücke, während Module für die Lebenserhaltung am unteren Bug vorzufinden waren. Im Inneren des Schiffes sorgten Liftsysteme für eine schnelle Verbindung zu verschiedenen Teilen des Schiffs. Technik. Raumschiffträger, Zerstörer der Providence-Klasse, hatten mehrere leistungsstarke Triebwerke, mit denen das Schiff innerhalb von Atmosphären eine Maximalgeschwindigkeit von 1050 Kilometern pro Stunde erreichte. Üblicherweise führten die Schiffe Vorräte für ein Jahr mit. Zerstörer dieses Schiffstyps konnten außerdem bis zu 29.000 Tonnen Fracht aufnehmen, ohne dass sich dies nachteilig auf die Geschwindigkeit auswirkte. Sie konnten natürlich noch mehr mitnehmen, wurden dann aber dementsprechend langsamer. Ausgestattet mit einem Klasse 1,5 Hyperraumantrieb, der eine effektive Reichweite von 40.000 Lichtjahren ansteuern konnte, und mit einem 10er Backup-System, war das Schiff in der Lage, schnell an verschiedene Orte der Galaxis zu springen. Schiffe dieser Klasse konnten nicht nur im All effektiv funktionieren, sondern auch in die Atmosphäre eines Planeten eindringen. Zwar war es dem Schiff, teilweise aufgrund der besonderen Aufbaustruktur, nicht möglich, auf festem Untergrund und Landmassen zu landen, doch der Zerstörer war in der Lage, in tiefen Gewässern oder Meeren zu landen, um Truppen abzusetzen. Um die großen Hangars auch für organische Lebensformen zugänglich zu machen, nutzte man Projektoren an den riesigen Hangaröffnungen, um Kraftfelder zu generieren, die das Vakuum des Alls abhielten, für Raumjäger jedoch zu durchfliegen waren. Sollte einer der Generatoren an der Außenhülle schwer beschädigt werden, sodass die Kraftfelder ausfielen, schloss sich automatisch binnen Sekunden eine große Schleuse, die die gesamte Öffnung sofort luftdicht verschloss. Ein ähnliches System existierte auf der Brücke. Wurden die Scheiben des Moduls beschädigt und zersprangen, aktivierte sich automatisch ein Sicherheitssystem, das die offenen Stellen schloss. Eine weitere technische Besonderheit waren Notbeschleunigungstriebwerke, die den Zerstörer davor bewahren konnten, beispielsweise beim Ausfall der Triebwerke in der Atmosphäre eines Planeten abzustürzen. Dabei öffneten sich Luken und es aktivierten sich Stabilisatoren, die den Absturz verlangsamten, sowie Notbeschleunigungstriebwerke, sodass das Schiff wieder in eine normale Umlaufbahn gelangen konnte. Die Bewaffnung. Natürlich waren Raumschiffe der Providence-Klasse schwer bewaffnete Kriegsschiffe, die sich mit Hilfe verschiedenster Angriffssysteme zur Wehr setzten. Am unteren Teil des Bugs waren zwei miteinander gekoppelte schwere Ionenkanonen montiert, die über große Entfernungen abgefeuert werden konnten. Über die Hülle verteilt befanden sich 14 Vierlings-Turbolaser, 4 davon am Bug, die anderen in Fünfergruppen an Back und Steuerbord montiert. Die Geschütze konnten bei maximaler Feuerkraft die gleichen Schäden wie ein Erdbeben der Stufe 10 verursachen. Weiterhin dienten 34 Doppellaserkanonen der Punktabwehr gegen Sternenjäger. Die Laserkanonen waren in 17 Batterien unterteilt, 6 davon auf Geschütztürmen, 2 Batterien am Bug, je 4 zu den Seiten und eine Batterie am Heck. Etwa in der Mitte des Schiffs befanden sich zu beiden Seiten je 6 große Deckkanonen, die schwere Breitseiten im Nahkampf mit anderen Großkampfschiffen abfeuerten, ein bisschen so wie ein Piratenschiff. Jede dieser Kanonen verband ein großes Massentreibergeschütz mit einer darüber angebrachten Punktabwehr-Ionenkanone. Jedes Geschütz wurde mit einer mit der Decke verbundenen Munitionszufuhr mit Projektilen beladen, die schwere Schäden anrichten und in kürzester Zeit Schiffe der Größe einer Fregatte zerstören konnten. Die Ionenkanonen gaben mit jedem Schuss so viel Hitze wie eine 4,8 Megatonnen Bombe ab. Zusätzlich zu diesen Waffensystemen befanden sich noch 102 Protonentorpedowerfer über die Hülle verteilt, die in 8 Batterien unterteilt und mit einem Munitionsvorrat von insgesamt 2800 Protonentorpedos ausgestattet waren. Die starken Frontwaffen waren so effektiv, dass sie einem Sternenzerstörer der Venator-Klasse gefährlich werden und mehrfach die Hülle durchschlagen konnten. Wie viele Systeme an Schiffen der Providence-Klasse konnten die Waffensysteme aber auch stark modifiziert werden. Die unsichtbare Hand zum Beispiel wies ein erweitertes Waffenarsenal auf. Dazu später mehr. Des Weiteren war es möglich, Zerstörer dieser Klasse mit Ortungstorpedos auszustatten, die die Hüllensignatur eines sogar getarnten Schiffes anvisieren und verfolgen konnten. Obwohl die Hülle des Schiffes dem starken Beschuss eines Jedi-Kreuzers standhalten konnte, konnte ein Zerstörer der Recusen-Klasse die Hülle der Providence-Klasse durchschlagen und den Kreuzer zerstören. Im Innern des Schiffes sorgten spezielle Verteidigungssysteme, neben den stationierten und aktivierten Kampfdroiden, dafür, dass Eindringlinge zurückgeschlagen werden konnten. So waren automatisierte Lasergeschütze an der Decke von wichtigen Einrichtungen installiert und unter Umständen konnten Eindringlinge mit Hilfe von Strahlenschilden ferngehalten werden. Die Besatzung. Für gewöhnlich waren Raumschiffträger Zerstörer der Providence-Klasse mit einer Standardbesatzung von 600 Droiden und zusätzlichen organischen Offizieren bemannt. Befand sich das Schiff auf einem Eroberungsfeldzug, erhöhte sich die Anzahl der Mannschaft auf 22.000 Personen und Droiden. Zudem konnten noch 48.247 weitere Individuen auf dem Schiff Platz finden und es war möglich, halte ich fest, bis zu 1,5 Millionen deaktivierter Kampfdroiden unterzubringen. An Bord des Schiffs waren jedoch maximal 6.000 Kampfdroiden gleichzeitig aktiviert. Während der Klonkriege oblag es den Separatisten selbst, mit welcher Besatzung sie ihre Schiffe ausstatteten, den größten Teil stellten jedoch B-1-Kampfdroiden dar. Für spezielle Aufgaben wie die Navigation wurden Pilotdroiden benutzt. Des Weiteren setzte man in den Hangarbuchten des Zerstörers OOM Sicherheitsdroiden, Droiden Marines oder Superkampfdroiden ein. In den langen Gängen des Schiffs fanden auch die schnellen Droidikas Platz. Die äußere Schiffshülle wurde von Dutzenden Vulture-Droiden gesäumt, die bei einem Angriff ausschwärmten, um den Feind anzugreifen. Standardmäßig befanden sich im Hangar 8 Landungsschiffe oder Fähren. Befehligt wurden Schiffe dieser Klasse üblicherweise von separatistischen Kommandanten wie zum Beispiel General Grievous sowie von hochrangigen Nymoidianern oder anderen separatistischen Generälen. Raumschiffe der Providence-Klasse fanden während der Klonkriege mannigfaltig Verwendung und waren während des ganzen Krieges und vor allem gegen Ende ein unverzichtbarer Teil der konföderierten Flotte, sodass die Konföderation unabhängiger Systeme zur Eroberung einzelner Planeten Flotten einsetzte, die ausschließlich aus Zerstörern der Providence-Klasse bestanden. Die unsichtbare Hand.
Und darf ich vorschlagen, dass Sie dem Schutz dieses Schiffes mehr Aufmerksamkeit widmen? Wenn es mit uns beiden an Bord zerstört wird, dürfte das unseren Bemühungen im Krieg gegen die Republik eher abträglich sein, oder? Doku zu Grievous.
Die unsichtbare Hand war ein modifizierter Kreuzer der Providence-Klasse. Erbaut in den Werften von Pamand, wurde sie während der Klonkriege von General Grievous für seine Überfälle im galaktischen Kern verwendet. In der Schlacht von Coruscant agierte sie als Flaggschiff, wurde während der Schlacht jedoch schwer beschädigt und stürzte schließlich auf Coruscant ab. Modifikationen. Im Rahmen einer umfassenden Konstruktionsmodifikation wurde die Hand auf die Wünsche ihres Kommandanten Grievous angepasst. Dazu gehörte der großräumige Hangar im Achterschiff, der den Platz von Generatoren und Reaktoren einnahm. Jener war mit Toren verschließbar und mit Hebebühnen ausgerüstet, die es erlaubten, noch mehr Truppen mitzuführen. Die maximale Kapazität des Hangars war mit 120 Tri-Droidenjägern, 120 Vulture-Droiden, 160 MTTs und 280 weiteren Fahrzeugen erreicht. Der Rumpf des Schiffes war geschwungen, was auf den charakteristischen Stil seiner Quarrenerbauer zurückgeht. Auch die Technik wurde verbessert. Dazu gehörten unter anderem die 4 Nubian Krefeld 4 Radial-Ionentriebwerke, die mit Plasma angetrieben wurden. Der Hyperantrieb der Klasse 1,5 besaß eine effektive Reichweite von den Standard 40.000 Lichtjahren. Außerdem waren weitere leistungsstarke Generatoren eingebaut worden, die bis zu 12.000 Tonnen Treibstoff pro Sekunde verbrauchten. Die Oberfläche des Schiffes säumten dorsale Sensor- und Kommunikationsmasten zur Koordinierung der Jäger. Die interstellare Kommunikationsphalanx konnte sogar in das Holonet eingreifen. Und, das aber nur am Rande, der Preis der unsichtbaren Hand wird auf ungefähr 125 Millionen Credits geschätzt. Im Zuge der Konstruktionsmodifikation wurde auch die Bewaffnung der unsichtbaren Hand grundlegend verändert. Neben der Standardbewaffnung besaß die unsichtbare Hand noch 8 Traktorstrahlprojektoren, die sich ebenfalls an Bord befanden, zudem auch ein Deflektorschild, der jedoch schnell durchdrungen werden konnte. Seine Energie, also vom Deflektorschild, wurde von einem Generatorennetz gespeist, das über das gesamte Schiff verteilt war. Die Besatzung. Die Crew der unsichtbaren Hand bestand aus 600 aktiven Droiden. Zudem konnten bis zu 1,5 Millionen deaktivierte Kampfdroiden mitgeführt werden. Der Kommandant des Schiffes war der Cyborg-General Grievous, doch auch die Sith, Doku und Darth Sidious übernahmen zeitweilig das Kommando oder gaben Grievous Ratschläge. Auf der Brücke hielten sich sowohl Kanoniere und Piloten auf, die entweder Droiden oder Nymoidianer waren. Einer dieser Nymoidianer war Lushros Dauphine, der von Grievous während der Schlacht von Coruscant exekutiert wurde. Zudem waren über das gesamte Schiff Sicherheitsdroiden zur Bordverteidigung stationiert, darunter auch im Hangar. Eine kurze Geschichte. Die unsichtbare Hand wurde in den unterirdischen Werften auf Pamand von Quarrenarbeitern erbaut. Diese gaben dem Schiff seine geschwungenen Formen, was charakteristisch für die Quarren ist. Das Raumschiff, abgekürzt nur die Hand genannt, spielte eine Schlüsselrolle in Grievous' Feldzügen durch den überwiegend republikanischen galaktischen Kern. So war sie an der Verbreitung der Loedorvischen Gehirnpest im Wemel-Sektor beteiligt, wodurch dort alle Klonsoldaten und andere menschliche Wesen ausgelöscht wurden. Zudem war sie die Leitzentrale für 26 weitere Angriffe auf strategisch wichtige republikanische Welten. Dazu zählte die stundenlange Bombardierung von Humbereen, einer der Gründungswelten der Republik, das den Planeten entvölkerte und ihn bis auf die Kruste zerstörte. Obwohl republikanische Agenten die Angriffe der unsichtbaren Hand vorauszusehen versuchten, tauschte Grievous das Schiff für Überfälle im mittleren Rand mit der Lucid Voice aus. Etwa im Jahr 19 vor der Schlacht von Yavin ließ Graf Doku den Kommandoturm in private Gemächer umbauen. Nach der Schlacht von Cato Naimoidia setzte Grievous das Schiff über Belderon ein, bevor er sich in Richtung Coruscant aufmachte. Grievous hatte den obersten Kanzler Palpatine entführt und mit Hilfe eines Traktorstrahls auf die Hand gebracht. Während des Gefechtes wurde die Hand von Tri- und Vulture-Droiden geschützt. Allerdings gelang es dem Jedi-Kreuzer Gualara, der unsichtbaren Hand schwere Schäden zuzufügen. Im Zuge der Schlacht gelang es Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi bis zur Hand vorzurücken. Aufgrund der schweren Beschädigungen des Schiffes konnte Skywalker ohne Mühe die Hangarschilde zerstören, sodass sie landen konnten. Zwar wurden sie von einigen OOM-Sicherheitsdroiden angegriffen, doch wurden diese umgehend zerstört. Danach lokalisierten sie den Kanzler und brachen durch die Aufzüge zu ihm auf, wo sie jedoch auf den Sith Lord Doku trafen. Es gelang Skywalker allerdings, Doku zu töten und mit Kenobi und Palpatine in Richtung des Hangars zu fliehen. Währenddessen wurde die unsichtbare Hand weiter angegriffen. 30% der automatischen Waffensysteme waren ausgefallen und der Hyperantrieb angreifbar. Daher wollte Grievous das Schiff durch einen Hyperraumsprung in Sicherheit bringen. Dieser Plan wurde allerdings verhindert. Die republikanische Einsatzgruppe 5 nagelte die Hand fest und stellte ihr ein Ultimatum, sich zu ergeben. Anstatt sich dem zu fügen, übernahmen jedoch die Jedi die Kontrolle über das Schiff, sodass Grievous fliehen musste. Den Jedi gelang es, das Schiff sicher zu landen, obwohl das Schiff auf ihrer Bruchlandung in der Mitte auseinanderbrach. Nach ihrer Zerstörung wurde eine Kantina eröffnet, die nach der unsichtbaren Hand benannt wurde und aus Teilen des abgestürzten Schiffes erbaut wurde. Möge die Nacht mit dir sein.